Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Ja, ich weiß, wir hatten euch ja für heute eigentlich den Auftakt unserer Doppelfolge Mischkonsum angekündigt und selbstverständlich werden wir die auch noch nachliefern. Aufgeschoben ist auf jeden Fall nicht aufgehoben, aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist das Thema Spiking im Nachtleben leider wieder zunehmend relevant. Und weil es eben vermehrt Thema ist, wollen wir euch natürlich darüber aufklären, also was ist eigentlich mit Spiking gemeint, wie kann ich mich davor schützen und vor allem auch, wie gehe ich denn damit um, wenn es mir passiert ist. Super wichtig, super aktuell und aus diesem Grund stellen wir die Folgen über Mischkonsum noch etwas hinten an. Spiking scheint die Gefahr der Stunde im Nachtleben zu sein und das ist super schade, gerade wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, dass die House-, Techno- und Elektroszene ja auch mal dafür bekannt war, dass hier weniger Gepose und mehr Gleichberechtigung als in anderen Szenen herrschte. Also wenn man das jetzt vielleicht mal mit der Rock- oder vielleicht auch mit der Hip-Hop-Szene vergleicht. Gleichzeitig waren Clubs und Techno-Partys, wenn wir ganz ehrlich sind, aber auch nie so ein wirklich ganz sicherer Ort, denn Sexismus und unangemessene Anmachen, aber eben auch körperliche Gewalt bis hin zu sexualisierten Übergriffen und Vergewaltigungen waren und sind leider auch bis heute immer wieder Thema. Ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass die Gewalt natürlich nicht immer, aber eben leider größtenteils schon von Cis-Männern ausgeht. Das wird auch deutlich, wenn man sich die Zahl der sexualisierten Übergriffe vor allem gegen Flinter und LGBTQ+-Personen in unserer Gesellschaft anschaut. Die sind nämlich erschreckend hoch. In dieser Folge wollen wir uns einem besonderen Phänomen von Gewalt widmen, wie bereits erwähnt, dem Spiking. Nicht, weil es jetzt schlimmer oder sträflicher wäre als andere Formen von Gewalt. Ich denke, es sollte absolut klar sein, dass kein Fall von Gewalt irgendwie zu entschuldigen ist. Aber da es eben in den letzten Wochen, da die Zahl von Berichten von Spiking in Clubs nochmal deutlich zugenommen hat, wollen wir heute nochmal darüber reden. Dafür sind rührend Andrea wieder meine Gäste. Andrea Rüh, was ist denn eigentlich Spiking?
Ja, fange ich mal an. Also, was ist mit Spiking gemeint? Man meint damit so im Wesentlichen das ungewollte Verabreichen irgendeiner Substanz, meistens einer sedierenden Substanz. Und ja, da ist in der Regel dann ja irgendwie eine Gewaltausübung mit vorhanden, oder es ist eine Gewaltausübung, eine krasse sogar. Erstmal körperlich, so, das kann vielleicht auch ein Motiv sein, aber vor allen Dingen ist es so in der Diskussion, weil dann halt jemand ausgeraubt werden kann, aber vor allen Dingen gilt es ja so als Date-Rape-Drug, oder so als Date-Rapen, dass man jemanden dann sediert und betäubt und um ihn dann sexuell zu missbrauchen.
Man unterscheidet Drink-Spiking und Needle-Spiking, Andrea. Was genau ist jetzt da der Unterschied?
Ja, das Needle-Spiking oder sogenannte Injection-Spiking ist seit Herbst 2001 ein Phänomen, von dem in den Medien berichtet wird. Das ist letztendlich so ähnlich wie Drink-Spiking, nur dass dort dann eine sedierende Substanz mit einer Nadel beziehungsweise mit einer Kanüle appliziert wird. Und wir haben halt Berichte von unterschiedlichen Frauen, vor allen Dingen in Großbritannien, in denen das in Clubs und Bars passiert ist, denen es halt auf jeden Fall danach schlecht ging. Für uns ist es tatsächlich ganz schwierig, da jetzt wirklich valide Aussagen zu treffen, weil wir ganz, ganz wenig wissen. Es ist leider auch noch keine Blutanalyse erfolgt oder Urinanalyse. Deswegen sind wir da wirklich ganz vorsichtig, irgendwelche spekulativen Aussagen zu treffen. Und für uns gilt eigentlich, dass jede betroffene Person eine betroffene Person zu viel ist. Das ist absolut zu verurteilen. Und wir möchten an der Stelle auf jeden Fall nochmal dazu aufrufen, wenn euch das in irgendeiner Form passiert, bitte geht zumindest zur sogenannten Gewaltschutzambulanz hier in Berlin in der Charité oder lasst euch von einem Mediziner, Medizinerin Blut und Urin abnehmen, dass zumindest getestet werden kann, welche Substanz das gewesen ist.
Needle Spiking, hat Andrea gerade gesagt, ist so ein ganz neues Phänomen. Da berichten betroffene Personen erst so seit Herbst 2021 vermehrt von. Drink Spiking ist allerdings schon länger bekannt. ne? Also gerade so dieses Phänomen K.O.-Tropfen. Was sind das für Substanzen, die da ins Getränk gemacht werden?
Also es gibt es eigentlich schon sehr lange, dass Leute irgendwas in Drink gemischt kriegen. Also bekannt war so als auch so als Date-Rape-Drug damals schon Rohypnol zum Beispiel. Das ging so, also ich kenne Berichte so aus den 60er, 70er Jahren schon und das zieht sich eigentlich so durch. Aber seit den Nullerjahren haben wir jetzt eine Substanz mit GHB, die so in gewissen einschlägigen Kreisen schon bekannt war, mit der auch viel experimentiert wurde. Und wo man dann halt irgendwann wusste, okay, damit lässt sich halt ab einer gewissen Menge jemand auch total ausnocken. Und so ist halt dieser Begriff dann K.O.-Tropfen dann so auf G übergegangen oder GHB. Inzwischen haben wir ja fast nur noch GBL im Umlauf oder deutlich, deutlich mehr. Auch das wird oftmals so als K.O.-Tropfen bezeichnet.
Mhm. Aber also GHB. Und das ist aufgrund der, ich sag mal, einfachen Handhabung für TäterInnen. Ist es einfacher als Tramadol oder Rohypnol?
Also einfacher würde ich jetzt nicht sagen, ist eine andere Substanz. Das GHB selber, das ist ja nicht ganz so bitter zum Beispiel und nicht so ganz leicht zu schmecken, zumindest nicht in allen Situationen. Und dadurch ja, hat es sich halt besonders, sag ich mal, geeignet. Und da haben wir eben auch dokumentierte Fälle. Also es gab auch mal eine Doku, ich glaube ARD, in der das gut aufgearbeitet wurde. Und wir haben einige wirklich schlimme Fälle, wo Leute das ganz absichtlich gemacht haben oder halt nach einem gemeinsamen GHB-Konsum dann, es zu sexuellen Übergriffen kam.
Andrea, du hast schon gerade gesagt, die Dunkelziffer ist natürlich super hoch, weil Personen, denen das widerfahren ist, das oft nicht melden, vielleicht dann auch es schwierig ist, das noch nachzuweisen. Aber kann man irgendwie sagen, wie oft Spiking vorkommt?
Eigentlich überhaupt nicht. Wir haben keine Erhebungszahlen dazu, weder im europäischen Raum oder im deutschen Raum. Deswegen ist es tatsächlich umso wichtiger, jeden einzelnen Verdachtsfall, egal ob Drink-Spiking oder Needle-Spiking, möglichst zu melden. Und ich hatte ja gerade schon die Gewaltschutzambulanz erwähnt. Für manche Betroffene ist es natürlich total schwer, in bestimmten Zuständen sich dann Hilfe zu holen. Es ist auch kein Geheimnis, dass gerade Betroffene von sexualisierter Gewalt Probleme haben, das in einer Polizeistelle oder einer Rettungsstelle so zu kommunizieren, dass ihnen das auch wirklich unterstützt werden. Und deswegen empfehlen wir tatsächlich auch die Gewaltschutzambulanz, weil dort spezifisch geschultes Personal vor Ort ist, die sind besonders sensibel und dort kann man dann später für sich entscheiden, ob man das zur Anzeige bringen will bei der Polizei. Hauptsache, die Beweise sind halt wirklich erstmal gesichert und man wird vor allen Dingen auch unterstützt, sich woanders noch psychologische Hilfe beispielsweise bei Lara Berlin zu suchen oder für männlich gelesene Personen bei Mut. Das ist eine Beratungsstelle, wo sich männlich gelesene Personen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, auch unterstützen lassen können.
Jetzt haben wir ein paar Mal das Beispiel Großbritannien und den Bericht des britischen Parlaments schon erwähnt. Da sind es ja etwa 100 Fälle, die zur polizeilichen Ermittlung geführt haben. Sind auch irgendwie deutsche Fälle bekannt, wo ihr jetzt sagen könntet, dass dem nachgegangen wurde juristisch?
Also man kann vielleicht nochmal unterscheiden, ne? Also zu Drink-Spiking, da gibt es einige Anzeigenstatistiken in der Polizei, die sind aber in der Regel dann eben nicht hilfreich, weil eben nur ein Bruchteil wahrscheinlich oder nur ein kleinerer Teil der Verdachtsfälle dann tatsächlich zur Anzeige gebracht wird. Da können wir ja später vielleicht nochmal drauf eingehen, warum das auch so ist, ne? Und zum Needle-Spiking, das war jetzt dieses neue Phänomen im letzten Herbst. Und da wurde genau hingeschaut in England. Das hat ja auch eine sehr große Medienaufmerksamkeit. Viele Leute haben das über die sozialen Medien dann gepostet, dass sie betroffen waren. Und dadurch ist halt so eine ganze Anzeigenwelle auch entstanden. Also weil sich viele Frauen dann auch getraut haben und das zur Anzeige gebracht haben. Und das waren halt so diese ungefähr, also jetzt nach heutigem Stand vielleicht noch ein paar mehr, das weiß ich nicht genau. Aber es gibt einen Parlamentsbericht von vor ein paar Wochen, da waren es so 100 dokumentierte Fälle. Die meisten natürlich Frauen, auch einige Männer dabei. Aber es ist halt leider nicht so nachvollziehbar, welche Substanzen waren jetzt zum Beispiel da im Einsatz, welche Fälle wurden wirklich aufgeklärt. Also das kann man eigentlich von keinem Fall leider sagen. Es wurde auch bis heute kein Täter identifiziert.
Jetzt muss ich sagen, als ich das damals zum ersten Mal gehört habe, von den Fällen von Needle Spiking in Großbritannien, war ich total schockiert. Das Phänomen war damals in Deutschland einfach noch nicht bekannt und ich habe mir gedacht, das ist ganz besonders perfide. Es ist schon ganz furchtbar, jemanden ohne seines Wissens, egal wie, etwas oder unter die Wirkung von Substanzen zu stellen. Das ist egal wie. Aber da habe ich mir schon gedacht, wie denn auch noch mit einer Nadel, vielleicht weil ich auch besonders Angst vor Nadeln habe. Jetzt ist das Phänomen allerdings in Deutschland, die ersten Fälle sind bekannt, das ist auch Thema im Berliner Nachtleben. Deshalb meine Frage, um ein paar Mythen aufzuklären. Ich habe jetzt gehört, es gibt Nagellack, der hilft, der kann anzeigen, ändert die Farbe. Gibt es denn wirklich etwas, was hilft, beziehungsweise was hilft nicht?
Also wir raten tatsächlich prinzipiell von diesen sogenannten Hilfsmitteln ab. Einerseits verlagert das natürlich die Verantwortung auf potenziell betroffene Personen. Das ist aus unserer Sicht definitiv zu verurteilen. Das ist genau die gleiche Logik wie Frauen sollten sich nur bestimmte Kleidungsstücke anziehen, damit ihnen nichts passiert. Und wir raten auf jeden Fall davon ab, beispielsweise diese Drink-Check-Armbänder zu benutzen. Das ist auch eine falsche Sicherheit, in der man sich dann wiegt, weil diese sogenannten Devices dann eigentlich nur für bestimmte Substanzen funktionieren, beispielsweise GHB und dann aber eben nicht mehr für GBL, was ja, wie Rü das gerade schon gesagt hat, wesentlich mehr verteilt ist. Dann gibt es ja auch diese Cup-Condoms, also so Verschlussdeckel für Flaschen und Gläser aus Silikon, die man oben drauf machen kann. Auch da ist das Risiko natürlich nicht ausgeschlossen, dass jemand mit einer Nadel in den Drink was injiziert oder ungesehen dann doch irgendwie was reinmacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir setzen eigentlich eher darauf, dass die Fire-Community noch besser auf sich Acht gibt, dass wir, also wir rufen auch dazu auf, dass im Bekanntenkreis beispielsweise auch mehr darüber gesprochen wird, dass das deutlich verurteilt wird, auch im Freundeskreis einfach so mal aus Spaß jemanden was ins Getränk zu machen. Auch diese Fälle gibt es ja nach wie vor und dass wirklich aufeinander Acht gegeben werden muss, dass verdächtige Personen dem Clubpersonal gemeldet werden. All diese Punkte und ich glaube, Rüder kann mich da auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr ergänzen.
Ja, ich wollte ganz kurz nochmal eingehen auf diese Vorstellung, man könne jetzt total verhindern, indem man immer auf sein Getränk achtet oder halt diese Armbänder einsetzt oder so. Also das Problem dabei ist auch so ein bisschen so ein psychologisches, also man kann das halt nicht total verhindern. Also natürlich ist es total sinnvoll, dass man seine Flasche oder sein Glas abdeckt, ja, und bei sich behält, aber sowas wie diese Cup-Condoms oder diese Drink-Check-Armbänder, die verändern ihnen ihre Farbe vielleicht mal ein bisschen ungewohnt in eine andere Richtung. Das kann nämlich bei Farbstoff zum Beispiel im Drink passieren oder auch bei anderen Flüssigkeiten, die mit reinkommen oder die man mit reinhält oder diese Cup-Condoms, da haben wir halt auch schon gehört, dass Leute dann so kleine Risse entdeckt haben in diesem Überzieher, der das ist und dann natürlich die Panik hatten, oh, jetzt bin ich bestimmt gespiked worden und so. Also das ist so eine Never-Ending-Eskalation sozusagen.
Oder ja. Es gibt eine falsche Sicherheit auch.
Ja, genau.
Ne? Also
genau.
Dass man dann halt
und am
nicht
Ende, also wir wollen natürlich irgendwie auf unsere Sicherheit achten oder in England war es ja jetzt auch so eine Forderung, ja, man solle wie am Flughafen so Metalldetektoren einführen. Also das ist so eine Endlosschleife, mit der am Ende echt eine Atmosphäre entsteht, in der Feiern, unbeschwertes Feiern so kaum noch möglich ist. Trotzdem muss man ja sagen, man muss was tun und achtsam sein und wir setzen aber eher so auf, ja, diese Verantwortung auch füreinander zu übernehmen.
Jetzt ist es ja so, ich möchte mich auch ganz konkret auf die Safer-Use-Tipps vielleicht in dieser Folge konzentrieren, weil, wie ihr gesagt habt, man kann nicht sagen, welche Substanzen werden wie verabreicht und im Prinzip ist es ja auch egal, deshalb ist es, wie ihr sagt, man soll besonders achtsam sein. Was ich jetzt gehört habe von den Clubbetreibenden hier in Deutschland ist, dass sie zwar sich um die Betroffenen gekümmert haben, bis sie sich sicher waren, dass sie zumindest gesundheitlich, körperlich stabil sind, aber im Prinzip sind sie dann trotzdem also wurden vor die Türe gesetzt. Was würdet ihr euch denn wünschen? Wie sollen Clubs oder auch die Seku, wie sollen die vorgehen?
Also wir würden uns auf jeden Fall wünschen, dass Seku und gegebenenfalls die Awareness-Teams eine andere Form der Verantwortung übernehmen. Es ist letztendlich völlig egal, ob die Überdosierung oder das Unwohlsein einer Person selbst verantwortet ist aus Versehen oder ob das durch Fremdeinwirkung geschehen ist. Eine Person, die noch nicht ganz klar bei sich ist, darf in gar keinem Fall hilflos vor die Tür gesetzt werden. Das ist auch egal, welches biologische Geschlecht oder Gender diese Person hat. Das funktioniert halt einfach nicht, weil man ist in diesem Moment eine schutzbefohlene Person, die einem besonders hohen Risiko ausgesetzt ist. Und wir würden uns wünschen, dass Seku und auch Clubbetreibende dort einfach Verantwortung übernehmen und darauf reagieren. Das ist Realität. Und sich darauf vorbereiten, dass es Safer Spaces gibt, wo sich die betroffenen Menschen halt aufhalten können und dass vor allen Dingen auch Hilfe vermittelt wird. Das muss nicht immer ein Rettungswagen sein. Es kann auch eine Adresse gegeben werden, es kann ein Taxi gerufen werden, es können Freunde dazu geholt werden. Und auch an der Stelle nochmal die Einladung. Wir bieten kostenfreie Schulungen an, die sind schweigepflichtig. Clubbetreibende Awareness-Teams können sich auch von uns beraten lassen. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis an OrganisatorInnen von Festivals, dass dort natürlich auch nochmal eine andere Risikosituation gerade im Campingbereich vorliegt. Da sind ja auch immer wieder Fälle von sexualisierter Gewalt im Campingbereich berichtet worden und dass dort die Gäste einfach vorher informiert werden dass die Betreibenden sich darauf einstellen, sich schulen lassen und Präventionsmaßnahmen ergreifen.
Genau, da kann man nämlich nochmal darauf hinweisen auch, was viel ja so durch die Medien jetzt gejagt wird, ist, wir haben so eine Vorstellung, die Leute, die diese Übergriffe machen, die Spiking betreiben, die haben so eine ganz klare Absicht, jemanden zu verletzen, dann hinterher sexuell zu missbrauchen und das passiert oftmals so mitten im Club oder so. Und wir können überhaupt nicht ausschließen, dass das so ist und es wäre, also ist fürchterlich, ja, und ist auch scheiße, dass man überhaupt sich damit beschäftigen muss, ja. Also wir wollen natürlich, dass Clubs tatsächlich so Safer Spaces werden und den Anspruch müssen wir alle haben, so. Und deshalb muss man da auch ganz genau nochmal vorgehen, zum Beispiel, wenn man was ganz Seltsames beobachtet oder wenn man irgendwie denkt, ja, jemand bewegt sich komisch oder wenn man selber spürt, da war irgendwie was Komisches oder das beobachtet bei meinen Nachbarinnen, weiß ich nicht, auf der Tanzfläche oder so, dass wir einfach füreinander da sind und uns drum kümmern. Aber gleichzeitig ist es halt so, wir wissen aus den ganzen Studien zu, wo passiert sexualisierte Gewalt am meisten, dass das eher in privaten Räumen stattfindet und dass es eher bekannte Personen sind, also jemand, zu dem ich schon Vertrauen gefasst habe. Und deshalb weisen wir halt auch nochmal besonders darauf hin. So. Also es betrifft Afterpartys, das betrifft aber auch die Camping-Areas, zum Beispiel auch Festivals und andere ähnliche Settings.
Also dadurch, dass das Phänomen jetzt gerade auch medial so aufgegriffen wird, muss ich gestehen, ich bin heute über den Markt am Maibachufer gelaufen, das ist in Berlin so ein Wochenmarkt und da saß eine Frau, der es offensichtlich nicht gut ging, an der Seite und sie sah so ein bisschen bewusstlos aus in den Armen eines Mannes und habe ich auch schon gesagt, das ist so jetzt alltäglich, habe ich sehr viel Bewusstsein, dass ich einfach nochmal hingehe und die Frage stelle, ob es ihr wirklich gut geht. Ne? Man weiß halt nicht, so genau kommt man den Leuten damit, vielleicht auch im Wohlfühlbereich, es ist jetzt übergriffig, aber dann hole ich mir, ich frage es dann im besten Falle lieber ab, als es.
Das wird man ja schon merken, sozusagen. Ja, klar. Also im besten Falle. Und wenn ein schlechtes Bauchgefühl bleibt, dann war es wahrscheinlich genau richtig, mal einfach nachzufragen.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Wie gehe ich denn bei einem Spiking-Verdacht vor? Also ich meine jetzt vielleicht erstmal, wenn ich es beobachte oder als Betroffene oder vielleicht selbst auch als Clubbetreibender.
Also einen Punkt hast du gerade schon erwähnt, wenn man das selber beobachtet, egal ob das eine fremde Person ist oder nicht, nachfragen, sich selber einen Eindruck verschaffen oder zumindest Seku-Awareness darauf aufmerksam machen. Wenn man selber betroffen ist oder Freund, Freundin, sofort andere zu Hilfe holen, auch hier die Sekus ansprechen und mögliche TäterInnen melden. An der Stelle kann man auch mal sagen, dass sich einige Clubs hier in der Vergangenheit wirklich nicht so mit Ruhm bekleckert haben mit ihrem Vorgehen, in dem die Betroffenen halt nicht so ernst genommen worden sind. Falls man zurückgewiesen wird und sich nicht ausreichend unterstützt fühlt, auf jeden Fall eine Person des Vertrauens hinzuziehen und dann in Ruhe überlegen, wie geht's mir, was brauche ich jetzt, was möchte ich jetzt, und ja, eine sogenannte autonome Entscheidung für sich treffen. Beziehungsweise, wenn man ein Beistander ist, also ein Freund oder Freundin, die beteiligt ist, die Betroffenen unterstützen, dass sie ihre Bedürfnisse wahrnehmen können in dem Moment. Gerade wenn man beispielsweise gegenüber der Seku sein Anliegen äußert oder später vielleicht auch bei der Polizei.
Genau, vielleicht noch mal einmal nachgehakt. So, also das ist tatsächlich oftmals so ein Reflex auch ja, von Seku-Teams, dass sie ihre Gäste vielleicht nicht ernst nehmen, gerade wenn die irgendwie bedroht oder irgendwie angeschickert wirken. Und oftmals ist es so, dass es dann schon zurückgeschlagen ist, ne? Also das war so der kleine Verweis, was Andrea eben meinte. Das darf echt nicht passieren. Also egal, ob jetzt diese Situation erstmal zustande gekommen ist. Also das ist natürlich super wichtig, dass dann Seku-Teams, Awareness-Teams, aber jeder, der die im Nachtleben arbeitet, einfach Betroffene erstmal ernst nimmt, tatsächlich ihnen Support unmittelbar anbietet, ja. Und dann lässt sich ja die Situation nochmal klären und wir können nochmal gucken, ja. Aber genau, das muss einfach klar sein.
Ihr macht ja auch Schulungen. Was ist denn das Problem der Seku-Teams? Ich kann mir vorstellen, dass die Ansage ja ist, keine Drogen im Club oder so. Also, dass das die Ansage von oben ist. Die sind wahrscheinlich nur ausführende Kraft. Und wenn dann jemand überdosiert ist, dass sie dann wahrscheinlich denken, hulala, das ist ja der Beweis, dass wir die Arbeit nicht gut gemacht haben. Schnell raus damit, bevor es der Schichtleiter sieht oder so. Keine Ahnung.
Ja, das ist tatsächlich diese doofe Doppelrolle, die du gerade beschrieben hast. Ne? Einerseits geht es darum, für einen möglichst risikoarmen Raum zu sorgen und zu reagieren, wenn es irgendwie Zwischenfälle gibt. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, das Betäubungsmittelgesetz hat uns ja auch entsprechend sozialisiert. Ne? Also wenn intoxikierte, berauschte Leute dann vor einem stehen, können viele Personen wirklich nicht von der Hand weisen, dass man da ein bestimmtes Image auch im Kopf hat. Und das gilt es halt zu reflektieren. Und das haben wir vorhin ja auch schon beschrieben, es ist völlig egal, wie es zu diesem Zustand gekommen ist. Wenn eine Person einen bestimmten Rauschgrad erreicht hat, ist sie eben hilflos. Das Wort ist für mich immer dramatisch, aber das ist letztendlich so und da gilt es zu reagieren und nicht die Person vor die Tür zu setzen.
Vielleicht nicht komplett hilflos, aber sie braucht auf jeden Fall Support so, ja. Und dafür ist einfach Clubpersonal auch zuständig natürlich, ne? Und nicht vorrangig fürs Rauswerfen von Leuten, die irgendwie intoxikiert sind. Das darf einfach nicht sein. Und vielleicht nochmal einen ganz kleinen Ausflug so. Wir hatten ja, wann waren das eigentlich, vor einem halben Jahr nochmal eine extra Folge auch zu G gemacht, weil, also hier rächt sich das aus meiner Sicht dann durchaus auch, ne? Also jetzt ist halt so dieses Stigma auch noch mal mehr entstanden, so, jemand hat irgendwas mit G zu tun, ja, die müssen halt sofort raus. Und dabei wird jetzt zum Teil, ich glaube, in dem Aktionismus auch, ja, dass man wirklich das G aus dem Club haben will, dann wieder so agiert, ja, dass jeder, der oder jede, die irgendwie mit G in Verbindung gebracht wird, vor die Tür gesetzt wird. Da gab es ja auch so einen aktuellen Fall jetzt, ja, wo das so wahrgenommen würde auf jeden Fall. Und ja, das kann es auf jeden Fall nicht sein. Und ich meine, natürlich haben die Clubs ihr Hausrecht, ja, und sie haben das Recht, eine eigene Policy zu beschreiben. Aber wenn es um das Wohl der Gäste sind, dann sind wir in jedem Fall mitverantwortlich, würde ich sagen.
Und dazu gehört vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt nochmal auf die UserInnen, also Menschen, die ganz bewusst bestimmte Substanzen dann gebrauchen, komme, dass man halt eben keine Safer-Use-Devices wie beispielsweise eine Glaspipette zum Abdosieren an der Tür abnimmt. Das bringt letztendlich überhaupt nichts. Wenn man das tut, dann ist das eigentlich ein Garant dafür, dass das Risiko noch höher ist, dass sich beispielsweise jemand versehentlich selbst überdosiert. Das jetzt an der Stelle nicht falsch verstehen, das ist einfach nur nochmal der Hinweis an unsere Veranstaltis und Clubbetreibende, dass das einfach wirklich schwierig ist, Safer-Use-Artikel abzunehmen, die ja eigentlich dazu da sind, um das eigene Risiko zu minimieren. Das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber gehört meiner Meinung halt auch noch dazu.
Ihr habt die Gewaltschutzambulanz jetzt schon ein paar Mal genannt. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Die ist wahrscheinlich erst ab montags immer erst erreichbar und was genau fragt die denn ab?
Ja, das ist leider ein bisschen unglücklich. Montag ab 8:30 Uhr ist die Stelle telefonisch erreichbar. Letztendlich ist es eine Stelle, die alle Beweise sichert, um das gegebenenfalls später zur Anzeige zu bringen. Man kann sich einerseits telefonisch beraten lassen. Wir würden aber tatsächlich empfehlen, wenn man sich dazu in der Lage befindet, wirklich hinzugehen. Und dann wird durch besonders sensibel geschultes Personal eine Beweissicherung vorgenommen. Es werden Urinproben genommen, es wird eine Blutprobe genommen, eine Haarprobe. Es wird auch Teil ein bisschen von den Hautschüppchen abgetragen. Also eigentlich, wie man das so bei Tatort kennt. Und es wird alles eingetütet und gesichert. Ein Gedächtnisprotokoll wird geschrieben und wie gesagt alles auf einer, ja, einer ganz besonderen Schutzatmosphäre, weil die Personen dort genau für diese Fälle geschult sind. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal so ergänzend, wenn so ein Vorfall erlebt worden ist und man entscheidet sich, das nicht zur Anzeige zu bringen, was ja völlig in Ordnung ist, dass man sich zumindest psychologische Unterstützung sucht. Denn das ist ja tatsächlich ein sehr traumatisches Erlebnis, ist ein Fremdübergriff. Und da kann man sich dann, wie gesagt, sehr gut bei Lara Berlin oder bei Mut beraten lassen oder auch beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen oder andere Anlaufstellen auch einfach erstmal anrufen.
Ja, vielleicht noch als Ergänzung. Also die Gewaltschutzambulanz sollte man erstmal telefonisch auf jeden Fall versuchen zu erreichen, weil die machen dann einen Termin, habe ich nochmal nachgelesen. Und also vielleicht nochmal, warum wir das highlighten. Also zum einen ist es eine gute Möglichkeit, einfach das in einer vertrauensvollen Atmosphäre zu durchlaufen, was in der Rettungsstelle oder sowas oftmals so ein bisschen, oftmals noch, also als so wieder traumatisierend oder weitere Traumatisierung manchmal wahrgenommen wird. Ne? Also in der Rettungsstelle ist es natürlich auch üblich, dass man so Urin abgibt. Man sollte auch, wenn man zur Rettungsstelle ist, dann sollte man natürlich darauf hinweisen, dass es einen Verdacht gibt auf Spiking, dann können die zumindest mal die Standarddrogen nachschauen. Wobei dazu gehört eben nicht GHB oder GBL, ne? GBL wandelt sich ja auch zu GHB um und ist halt nur sehr kurz nachweisbar. Und das führt zu so einer weiteren Problematik, ne? Dass wir vielleicht GHB-Fälle haben, die einfach durchrutschen sozusagen durch diese Analysen, aber ein Versuch ist es wert und natürlich ist es, also gibt es einem nochmal eine gute Einschätzungsmöglichkeit und die Gewaltschutzambulanz bietet das, aber für eine Urinanalyse könnte es schon zu spät sein, nichtsdestotrotz haben die nochmal andere Möglichkeiten. So.
Und man hat vielleicht dann auch im Nachhinein noch falls man sich das dann doch noch durchringen sollte, es zur Anzeige zu bringen, hat man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann auch noch die Möglichkeiten.
Genau, und jetzt kann man vielleicht nochmal einhaken, also wie kommt es, dass wir so ein großes Dunkelfeld auch haben? Also es ist tatsächlich eine gute Idee, sich sofort jemanden zu suchen, einfach erstmal, um auf der safen Seite zu sein. Also Seko natürlich gehört auch dazu, jedes Clubpersonal, aber am besten natürlich eine Person seines, ihres Vertrauens, also eine gute Freundin oder sowas. Und selbst wenn man sowas, also jetzt niemanden Bekanntes zum Beispiel dabei hat, dann suche ich mir eine. Ja, dann spreche ich Leute an, die ich mir selbst aussuche, ja, die mir unmittelbar zur Seite stehen können. So, das würde ich auf jeden Fall sagen und empfehlen. Und dann ist es aber wichtig, sich gut schlau zu machen und jetzt nicht übereilt zu handeln. Also wir haben auf unserer Webseite so ein sehr ausführliches Info zu Spiking und sexualisierter Gewalt, weil man muss dann nochmal durchdenken, was ist jetzt für mich die geeignete Stelle? Möchte ich zur Rettungsstelle fahren, weil es mir eventuell körperlich nicht gut geht und auch, weil ich Urin zum Beispiel mir abnehmen lassen will, untersuchen lassen will? Eine weitere Beweissicherung, wenn ich jetzt tatsächlich Hinweise habe, also irgendwie, wie sagt man das, Indizien oder sowas auf sexualisierte Gewalt, dann ist die Gewaltschutzambulanz dafür natürlich besonders geeignet, so gesetzt den Fall, ich habe bis Montag Zeit dafür. Und ein wichtiger Hinweis ist aber nochmal, wenn ich jetzt die Polizei einschalte, dann bedeutet das, die Polizei stellt eine Anzeige und ich muss mir dann halt einfach dem bewusst sein, dass die Polizei mich dann auch befragen wird. Und das ist natürlich eine hohe psychische Belastung. Einerseits ist es richtig wichtig, ja, damit wir einfach auch, damit Täterinnen zum Beispiel auch ermittelt werden können oder die Chance darauf besteht. Und andererseits, wird auch das manchmal als wahnsinnig belastend und retraumatisierend erlebt. Und man sollte sich da ein bisschen darauf vorbereiten, indem man sich was anliest.
Wir sind jetzt schon bei der psychischen Belastung. Andrea, es kann ja, so ein Spiking-Erlebnis kann ein stark psychisch belastendes, also nicht nur, wenn man zur Polizei muss und eine Aussage machen muss, es ist wahrscheinlich alleine das Erlebnis ist psychisch stark belastend und kann sicherlich auch zu Traumatisierungen führen. Wo kann ich mir diesbezüglich Hilfe holen?
Für die BerlinerInnen geht auf jeden Fall die Beratungsstelle Lara Berlin. Für weiblich gelesene Personen, für eher männlich gelesene Personen geht Mut auf jeden Fall. Oder ihr ruft beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen an. Da können wir auch einfach mal die Telefonnummer hier durchgeben. Das ist die 08000 116 016.
Genau, und die sind 365 Tage 24/7 erreichbar. Das ist leider eben bei den wenigsten Stellen so. Ja, wir sind ja jetzt im Nachtleben und das ist natürlich problematisch, aber bei vielen reißt es über Nacht ab. Ansonsten gibt es halt auch noch den Weißen Ring, ne? Opferhilfe und andere Hilfetelefone.
Genau, und du hast ja diesen sehr ausführlichen, diese Sonar-Info-Broschüre mit Tipps und Anlaufstellen schon erwähnt. Die findet ihr natürlich unter www.safer-nightlife.berlin. Das war es zumindest vorerst von uns zum Thema Spiking. Ihr geht dem Phänomen gemeinsam mit Betroffenen und MedizinerInnen natürlich weiter nach und haltet uns natürlich hoffentlich auf dem Laufenden. Wenn ihr da draußen Fragen, Anregungen oder sonstiges Feedback habt, immer gerne her damit. Ansonsten hören wir uns, wenn ihr denn möchtet, in 14 Tagen wieder.
Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.